glaube, es soll einfach ein weiterer kritischer linker Journalist mundtot gemacht werden und die gesamte kritische Öffentlichkeit eingeschüchtert werden. Es ist mit diesen Verhaftungen, genauso wie bei Michel Letolo oder auch bei Denis Yücel, ging es ja darum, einfach ganz klar zu machen von Seiten des Regimes, auch wenn ihr aus Deutschland kommt, wenn ihr in die Türkei kommt, kritisch berichtet, dann werdet ihr unsere Repression zu spüren bekommen.
Nur wenn man auch schaut, wie bei Denis Yücel oder auch bei Mesale Tolu die Auseinandersetzungen verliefen, die ja beide freigelassen wurden und bei beiden läuft das Verfahren noch und bei beiden gab es auch eine öffentliche Aufmerksamkeit, zumindest in Deutschland. Wie schätzt du denn den Einfluss von solcher Aufmerksamkeit, von solcher Berichterstattung überhaupt auf die Prozessverläufe, auf das Geschehen der Türkei ein?
Also ich glaube, dass es großen Einfluss hat, auch wenn dann immer von Seiten der Regierung trotzige Reaktionen kommen und sagen, nein, wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Natürlich hat eine kritische internationale Öffentlichkeit, kann auch Druck entfalten, Druck auf das Regime. Und auch wenn dann nicht gleich eingelenkt wird, ne, die beiden haben ja mehrere Monate, Denis Yücel ein Jahr in Haft gesessen, glaube ich, es hat trotzdem zum einen eine Wirkung auf das türkische Regime und es hat auch eine Wirkung auf die Bundesregierung, weil sie dann gezwungen ist zu handeln.
Was glaubst du denn, was da in den nächsten Tagen passieren wird? Also kann man das abschätzen? Wie geht es mit ganz konkret den Inhaftierten jetzt weiter?
Das ist im Moment nicht abschätzbar. Gerade während wir telefonieren, läuft die Haftprüfung vor dem Gericht und ich hoffe das Beste und ich hoffe, dass der Druck, der jetzt entfaltet wurde, ausreicht, um Adil und seine Kollegin Pina und Semir aus der Haft frei zu bekommen. Aber es kann alles passieren. Sowohl Inhaftierung als auch Freilassung.
Ja, wie so oft ist die Frage, zumindest wenn man weiter entfernt ist, was tun? Ihr macht ein bisschen Pressearbeit, versucht da ein bisschen was zu machen. Was sind denn die Handlungsmöglichkeiten für euch als Rote Hilfe in solchen Fällen?
Wir machen Stellungnahmen dazu. Wir kritisieren die türkische Regierung. Wir fordern andere Verbände, Gewerkschaften, Menschenbürgerrechtsorganisationen dazu auf, das ebenfalls zu tun. Und das machen ja verschiedene andere derzeit auch schon. Ne? Also auch der Deutsche Journalistenverband hat sich ja schon geäußert und sich für die Freilassung eingesetzt. Unter dem Motto, Journalismus ist kein Verbrechen, auch nicht in der Türkei. Solche Sachen sind Gold wert. Ansonsten, was wir natürlich machen können, ist eine Prozessführung auch zu unterstützen und auch zu versuchen, die Angehörigen zu unterstützen, wenn sie Solidaritätskreise aufbauen, wie das bei Michel Letolo der Fall war. Mit allem, was wir haben, Solidaritätskonzerte, regelmäßige Infostände, Petitionen. Wenn Adil nicht freikommt und seine Kollegin, dann werden wir dieses ganze Repertoire auch nutzen.
Ja, das ist so ein bisschen ein Beispiel für die Praxis der Roten Hilfe. Nun gab es in den letzten Tagen einen Artikel, der auch eigentlich der Anlass sein sollte für unser Gespräch. Da wurde gefordert von einem Obmann der CDU im Innenausschuss, die Rote Hilfe zu verbieten. Als Begründung, weil die Rote Hilfe ein rechtsstaatsfeindliches Verhalten an den Tag legt. Was würdest du solchen Artikeln antworten?
Wir haben ja schon darauf geantwortet und wir halten das für Betrug und Populismus. Immer dann, wenn die CDU versucht, sich zu profilieren und sich als Law-and-Order-Partei der inneren Sicherheit darzustellen, muss irgendeine linke Organisation dran glauben und steht dann im Fokus der Kritik. Das war bei den bei den Anti-G20-Protesten der Fall. Nun sind wir halt dran. Und ich sehe dafür absolut keine Grundlage. Ich würde eher sagen, wir verteidigen demokratische Grundrechte, indem wir gegen Polizeirechtsverschärfungen, gegen Asylrechtsverschärfungen und für Meinungs- und Pressefreiheit eintreten. Und das ist, glaube ich, etwas, was völlig legitim ist und auch nicht kriminalisierbar. Wir beraten ansonsten Aktivistinnen und Aktivisten, wenn sie von Repression betroffen sind. Wir raten dazu, keine Aussagen zu machen gegenüber Polizei und Staatsanwaltschaft. Das wird uns angekreidet, aber das würde jede Anwältin und jeder Anwalt seinen Mandantinnen und Mandanten auch raten. Von daher glaube ich, das ist einfach ein Versuch, in die Öffentlichkeit zu kommen und uns zu diskreditieren.
So ein bisschen Parallelen kann man da ja auch ziehen zu dem Verfahren bzw. zu den Vorgehen gegen links unten in die Media. Da gab es ja dann das Vereinsverbot, was als Idee im Raum stand. Wie würde denn die Rote Hilfe mit so einem, ja, mit einer Form von Gegenwehr umgehen? Was sind da eure Ideen, damit umzugehen?
Wir setzen unsere Arbeit einfach fort. Ja, wir haben uns dazu geäußert, wie wir uns selber sehen. Wir sehen uns als öffentlichen, pluralen Solidarität und Schutzverein an. Wir arbeiten in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen sozialen Bewegungen. und unterstützende Aktivistinnen und Aktivisten, und das machen wir weiter. Ich wüsste derzeit nicht, wofür man die Rote Hilfe verbieten sollte. Dafür, dass sie Leute berät oder dafür, dass sie Spenden sammelt für Menschen, die von Polizeigewalt betroffen sind. Wir werden uns natürlich immer juristisch und politisch auch zur Wehr setzen, wenn man uns quasi angreifen will. Ansonsten macht die Rote Hilfe ihre alltägliche Arbeit und unterstützt Menschen, die von Repression betroffen sind.